RD. Was für eine herrliche Utopie. Menschen aus allen Gegenden der Welt kommen zusammen. Auf faire Art und Weise sollen die Besten ermittelt werden im sportlichen Wettstreit. Viele sagen, gerade in der heutigen Zeit bräuchten wir diesen Zusammenhalt, dieses Völkerverbindende, so dringend. Allen, die auch nur in Ansätzen das Weltgeschehen verfolgen, ist aber auch klar, auch Olympia ist schon lange nicht mehr frei von Doping, Korruption und den teils negativen Folgen einer den Sport durchdringenden totalen Kommerzialisierung. Dass diese Phänomene in den letzten Jahrzehnten im olympischen Kontext eine besondere Qualität erreicht haben, das belegen die Recherchen des Sport- und Investigativjournalisten Thomas Kistner, über die wir heute sprechen. Sein gerade erschienenes Buch trägt den Titel Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Herzlich willkommen, Herr Kistner, zugeschaltet per App.
Einen schönen guten Morgen.
Thomas Kistner ist sportpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung. In seinem Buch geht es unter anderem um Thomas Bach, den deutschen IOC-Präsidenten. Thomas Kistner und sein Co-Autor haben viele Belege zusammengetragen und ausgewertet, die darüber erzählen, wie Bach ganz nach oben gekommen ist. Es geht unter anderem um eine bemerkenswerte Russlandnähe. Es geht aber auch, ganz unabhängig von dieser Person, um ein System, das geprägt ist von Korruption und rücksichtslos verfolgten Machtinteressen. Ein System, in dem der internationale Sport teilweise nur noch als Werkzeug derer erscheint, die damit politische Propaganda betreiben wollen. Und natürlich um die Frage, warum das immer noch so ist, obwohl wir teilweise seit Jahrzehnten von diesen Schieflagen wissen. Herr Kistner, das, was Sie in Ihrem Buch über das IOC, das Internationale Olympische Komitee, schreiben, wird sicherlich nicht jedem gefallen, sagen wir mal so. Wie sind die Reaktionen, seit das Buch erschienen ist?
Ja, es ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Da gibt es noch wenig profunde Reaktionen. Aber natürlich teilt sich das Feld im Insiderbereich schon auf in diejenigen, die kritisch auf den ganzen Betrieb schauen, die sich in vielen Dingen dann auch bestätigt sehen. Und jenen, die schon immer mit den Olympischen Ringen um den Augen unterwegs gewesen sind und die teilweise auch bis rein in die Sportwissenschaft schlicht und einfach davon ihr Dasein fristen, dass sie nah am olympischen Sport sind. Und von solchen Leuten ist natürlich keine objektive Kritik zu erwarten.
Ihre erste Antwort erzählt schon etwas, wie dieses System möglicherweise funktioniert und wie die Abhängigkeiten sind. Sie schreiben aber gleich zu Beginn des Buches, dass Sie schon während der Recherche viel Gegenwind vom IOC bekommen haben. Da war dann von Fake News die Rede. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
Naja, für uns war das eigentlich auch durchaus willkommen, dass wir eine solche Reaktion erhalten. Man muss sagen, natürlich konfrontieren wir das IOC und Thomas Bach mit den Fragen, die wir haben, mit den Vorwürfen, die wir machen wollen. Und da gab es verschiedene Anfragen und die hat das IOC einfach so abgeräumt, indem es behauptet hat, das sei eine von russischer Propaganda gesteuerte Fake News Geschichte. Das ginge schon aus den Fragen hervor. Ohne irgendetwas zu präzisieren, ohne auf diese Dinge einzugehen im Detail. Im Gegenteil, das benutzen sie als Begründung, warum sie auf keine Frage antworten. Und weisen es also auf diese Art zurück. Das ist eine beliebte Methode mittlerweile, sogenanntes Framing. Ich ordne einen unliebigen Missstand aus meiner Sicht schlicht und einfach irgendwelchen mysteriösen, dunklen Kräften zu und entledige mich dann selbst der Aufgabe, darauf einzugehen. Das funktioniert natürlich nicht, denn die ganzen Vorwürfe sind im Buch versammelt. Sie stehen da und das IOC wird sich irgendwann dazu dann auch erklären müssen.
Es sind viele Belege im Buch, sehr viele Daten, Vorgänge werden minutiös beschrieben und Sie versuchen das alles zu belegen. Sie nennen nun Thomas Bach im Titel einen Oligarchen. Das ist eine starke Behauptung, das ist sozusagen der Kern. Sie sagen, Ihre Recherche kann so eine Behauptung tatsächlich untermauern und so einen Begriff Oligarch auch.
Sonst wäre nicht im Titel. Wobei ich das Augenmerk natürlich auf die Schreibweise mit dem Y, Oligarch, lenken möchte. Das ist die ein Wortspiel, das auf die olympische Zuständigkeit dieses Putin-engen Mannes verweisen will. Putin hat überall, das weiß man, in der Politik, in der Wirtschaft, auch im Sport, überall seine Leute sitzen. Im Übrigen nicht wenige Oligarchen sind über die letzten, also russische Oligarchen mit I, sind über die letzten Jahrzehnte dann auch tatsächlich im Sport tätig geworden. Und zwar nicht nur freiwillig, sondern durchaus auch auf Geheiß des Kreml, ganz einfach, weil man dort seine Machtposition stärken und ausbauen wollte. Und da hat sich's angeboten, Thomas Bach als den obersten im olympischen Sport und den wichtigsten Mann, der mit massivem russischem Zuspruch 2013 in diese Position gewählt worden ist, diesen Mann als Oligarch mit Y zu titulieren, denn er hat sehr viel für den russischen Sport viele Jahre lang gemacht.
Und dafür präsentieren Sie auch Belege. Ein ganz zentraler, den Sie anführen, ist eine eidesstattliche Erklärung. Vielleicht gehen Sie mal darauf ein, um was handelt es sich da?
Ja, wir hatten also eine eidesstattliche Erklärung erhalten von Alfons Hörmann, dem Nachfolger Thomas Bachs an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes, also der deutsche Sportpräsident. Nachdem Bach 2013 ins IOC an die Spitze gewählt wurde, musste er diesen Job natürlich aufgeben und den hat dann Alfons Hörmann übernommen bis 2018 oder 2019. Und dieser Mann, der frühere DOSB-Präsident, hat uns per eidesstattlicher Versicherung ein Geschehenes versichert, das sich 2011, also 2 Jahre vor der Kür von Thomas Bach, abgespielt haben soll. Und dabei geht es um die genaue Beschreibung, wie sich Thomas Bach am Rande der Ski-Alpin-Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen bei ihm, Hörmann war damals der deutsche Skipräsident, insofern eigentlich der Chef dieser Veranstaltung, abgemeldet hat, mit den Worten, also ich muss mal kurz nach Russland. Mhm. Putin hat mich zu sich gebeten und dass er eben weiß, wohin Bach verschwunden ist. Und Bach sei dann zurückgekommen und hätte ihm gesagt, Mensch, jetzt habe ich mit Putin gesprochen. Er unterstützt meine Kandidatur als IOC-Präsident. Ich glaube, jetzt kann ich es wirklich werden. Das hat er uns per eidesstattliche Versicherung versichert. Ist im Übrigen nebenbei auch ein Beleg dafür, dass es eben nicht russische Trolle oder Kreml-Bots sind, auf die wir uns da beziehen, sondern auf leibhaftige deutsche Spitzenfunktionäre und deren eidesstattlichen Versicherungen. Und das hat sich dann auch gegenprüfen lassen, nämlich unter anderem bei damaligen Gegenkandidaten 2013 bei der Kür, die dann bei den russischen Funktionären überall auf Granit gestoßen sind, immer wieder auf die Auskunft, nein, wir haben schon auf Thomas Bach festgelegt. Und ein damaliger Spitzenkandidat, dessen Umfeld ja auch versucht hat, Stimmen zu holen für ihn, die berichten uns, dass sogar Henry Kissinger, damals IOC-Ehrenmitglied, bei einem Besuch bei Putin relativ kurz vor der Wahl nochmal versucht hat, ein Wort einzulegen für einen Kandidaten aus der amerikanischen Hemisphäre. Und ihm ist dann beschieden worden, nee, lieber Henry, ich habe mich schon festgelegt, wir gehen auf einen anderen Kandidaten. Also es ist ziemlich einzementiert und man hat danach gesehen, dass Bach sehr nah an russischen Interessen agiert.
Darauf wollen wir im Laufe der Sendung eingehen. Ich könnte an dieser Stelle jetzt nur einwenden oder Leute, die für Thomas Bach sprechen, könnten einwenden. Sind solche Reisen nicht vielleicht normal, dass wenn man im Vorfeld die Lage sondiert, dass man Unterstützer sich suchen muss, wenn man ein großes Amt bekommen will? Sind solche Reisen und solche Gespräche nicht auch in gewisser Hinsicht was vollkommen Normales?
Also es sind jetzt mal grundsätzlich nicht unbedingt was Verwerfliches. Es ist natürlich nicht normal. Angefangen davon, dass gerade Thomas Bach die Stimme derjenigen im Weltsport ist, die ständig und gebetsmühlenhaft wiederholen, don't mix sports and politics. Also vermische nicht Sport mit Politik. Dass es so jemand natürlich überhaupt nicht machen darf. Und zwar nicht, weil es illegal wäre, sondern schlicht und einfach, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was er die ganze Zeit erzählt. Mhm. Damit beginnend geht es weiter, wenn man drauf schaut, dass ich mich nicht zu irgendwelchen Sportfunktionären begebe, sondern zu einem Staatsoberhaupt mit einem enormen Einfluss in der Welt des Sports. Und wir wissen, wie dieser Einfluss ausgeübt wird. Also ein Bundeskanzler könnte nicht über Vasallenstaaten herrschen, deren Funktionäre eben auch im Sinne Moskaus oder in dem Fall dann, in dem Beispielfall, im Sinne Berlins wählen. Und ein Kremlherrscher, der gezielt über die Jahre hinweg in sehr vielen Sportarten überall russische Präsidenten oder Generalsekretäre einsetzen lässt. Wenn ich also zu so jemandem gehe, der als politischer Strippenzieher im Sport unterwegs ist, dann hat das auch eine andere Qualität. Und dann drittens, wenn ich dann in meiner Amtszeit zeige, dass ich tatsächlich mich dafür bedanke, und zwar nicht im Sinne des Sports, Stichwort, wir werden noch darüber reden, Staatsdoping, solche Sachen, sondern im Sinne meiner Karrierebeförderung, nur so kann man sehen, dann hat das in der Tat eine ganz andere Ausrichtung, wenn ich vor der Wahl zu so einem Mann gehe und mir die Rückendeckung hole.
Thomas Bach sagt sinngemäß, dass man ihm nachsagt, ein Freund Putins zu sein, das sind Verschwörungstheorien, das sehen Sie anders. Interessant ist aber auch die Reaktion des IOC, über die Sie auch berichten. Da kam der Vorwurf der Desinformation. Es kam aber nicht ein Dementi. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Denn gerade wenn ich Desinformation oder Fake News vorhalte, dann fällt es mir extrem leicht, im gleichen Atemzug richtig zu stellen, was da nicht stimmt. Also wenn ich von Desinformation spreche und nicht mal explizit sage, das ist falsch, sondern nur, das ist Desinformation, dann sieht man ja, wie aalglatt diese Formulierung ist, weil schon die Formulierung, das ist falsch, das ist eine Lüge und so weiter, gäbe ja die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Desinformation ist ein Wischiwaschi-Begriff. Einerseits besagt er gar nichts, ist eine Behauptung. Andererseits ist er aber mittlerweile seit einigen Jahren so belegt, und gerade wenn ich es in Verbindung mit Russland bringen kann, ist der Begriff so belegt, dass eigentlich jeder, jetzt sind wir wieder beim Framing, beschädigt werden kann, der mit Desinformation, mit russischer Steuerung belegt wird. Also das ist eine sehr einfache Lösung, aber jeder, der draufschaut, sieht, dass das ein Umgang ist, der einfach nur dem Skandal auszuweichen versucht.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Per WhatsApp können Sie uns zum Beispiel auch eine Sprachnachricht schicken oder auch eine Textnachricht. Senden Sie Ihre Fragen. Wir hören eine erste.
Hat Thomas Bach aufgrund der Veröffentlichung Ihres Buches mit Sanktionen von Seiten des IOC zu rechnen oder wird er immer noch von den Geldgebern des IOC so geschützt? Es muss doch Gegner von Thomas Bach im IOC geben.
Herr Kistner.
Es gibt eine Reihe von Gegnern. Es ist nur im Sport generell so, im Übrigen, da unterscheidet er sich, glaube ich, nicht sehr, sehr stark von der Politik. Welcher Gegner traut sich, mit offenem Visier anzutreten? Das ist gerade ein guter Vergleich im Hinblick auf Thomas Bach, der als ehemaliger Fechter, ein gelernter Kämpfer hinter der Maske, niemals offen fintieren, täuschen, tricksen, im unerwarteten Moment angreifen. Also es gibt wenige bis gar keine, die sich in einem solchen de facto autokratischen System, das das IOC ja von Haus aus ist und das sich unter Thomas Bach nochmal massiv in diese Richtung zugespitzt hat. Also das IOC ist eine One-Man-Show. Er ist der Boss, an ihm geht gar nichts Wichtiges vorbei, keine wichtige Entscheidung. Und das steuere ich unter anderem über die Ernennung von Leuten. Ja, also ich unter Thomas Bach sind mittlerweile etwa 80% der IOC-Mitglieder berufen worden. Das heißt, 4/5, grob über den Daumen, sind Leute von Bachs Gnaden, die im IOC sind. Da kommt ja nicht wirklich irgendeiner rein, den der Präsident nicht will. Dann haben wir diese ganzen Komitees, Kommissionen und so weiter, Exekutivkomitee, also das die Regierung quasi und so weiter. Da sind natürlich mehrheitlich überall Leute drin, die Bach zu Willen sind, die eng an ihm operieren. Und so steuere ich so einen Laden sehr, sehr einfach. Selbst wenn auch mal irgendein Exot, sag ich mal, drin ist, der eine andere Meinung vertritt, das macht er nicht sehr lange. Bei den nächsten Kommissionswahlen werden wir den dann nicht mehr sehen.
Bevor wir gleich tiefer einsteigen, noch die kurze Frage vorab. Warum sollte uns das als Bürger, als Hörer dieser Sendung, als Sportmedienkonsumenten besonders interessieren, worüber Sie schreiben? Wo sehen Sie uns tatsächlich möglicherweise auch als mittelbar Geschädigte?
Naja, zum einen ist es eine Geschichte, die eine gesellschaftspolitische Bedeutung hat. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass gerade jetzt wieder aus deutscher Sicht kann man fast schon sagen, unsäglichen Versuche beginnen, Olympische Spiele ins Land zu holen. Unsäglich nicht, weil die Spiele unsäglich sind, sondern weil es ein unmögliches Unterfangen ist. Sind wir schon beim ersten Punkt, warum es interessieren sollte. In der Ära Thomas Bach, nicht nur als Präsident seit 2013, sondern als Mann im IOC-Vorstand und Vizedirektor, seit Mitte der 90er Jahre, hat Deutschland diverse Versuche gemacht, Olympische Spiele zu kriegen. Ja, ich erinnere an Berlin, früher sogar Berchtesgaden, da war er noch in der Athletenkommission, Berlin, Leipzig, München. Und danach Rhein-Ruhr war die letzte Bewerbung, die auch krachend, nicht knapp, sondern jeweils krachend gegen die Wand gelaufen ist. Zugleich haben wir einen deutschen Funktionär, der ganz stark Karriere gemacht hat. Das ist Thomas Bach, der ist zum Präsidenten aufgestiegen. Und Deutschland hat über diese Jahrzehnte hinweg eine Pleite nach der anderen hingelegt. Und solange man das im Lande nicht mit den politischen Realitäten dahinter verknüpft, wird das immer so weitergehen, auch der nächste Anlauf. Ich erinnere an die letzte Geschichte mit Rhein-Ruhr. Thomas Bach hat das System, das Auswahlsystem im IOC so geändert, dass mittlerweile nicht mehr offen abgestimmt wird, also dass sich die Städte bewerben, wie wir es von früher kannten, sondern nein, das IOC geht im Hinterzimmer an Städte ran. Das kriegt die Öffentlichkeit überhaupt nicht mit. Insbesondere darf es die Öffentlichkeit in dem jeweiligen Land nicht mitkriegen, weil man so nämlich die Proteste im Land ausschaltet. So ist zum Beispiel Rhein-Ruhr gegen die Wand gefahren, die Bewerbung, weil im Hintergrund mit Brisbane ausgedealt wurde, dass Brisbane die Spiele 2032 bekommt. Und am Tag nach einer Pressekonferenz, den die Rhein-Ruhr-Veranstalter damals gemacht hatten, unter anderem mit Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten damals, der gesagt hat, wir liegen wunderbar am Rennen, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Spiele kriegen. Am Tag danach oder sogar Stunden später haben sie plötzlich erfahren, wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, dass die Spiele nach Brisbane gehen. Also so entscheidet praktisch der Präsident mit seiner Gruppe natürlich, aber wer ist in der Gruppe drin? Natürlich präsidentengeneigte Menschen, ganz alleine, wo die Spiele hingehen. Und auch die Bevölkerung erfahren es erst danach. Warum? Damit sie nicht vorher irgendeine Opposition, vor allem in der westlichen Welt, eine Opposition aufstellen können. Die sagt, Moment mal, wir wollen das gar nicht. So funktioniert das mittlerweile. Und das alles zu wissen, auch zu wissen, warum das hier immer wieder scheitert, ich glaube, das wird genügend Menschen interessieren.
Ulrike hat uns geschrieben per WhatsApp 0681 65 100 und will wissen, haben Sie nach der Veröffentlichung Ihres Buches Anfeindungen bzw. Bedrohungen erlebt? Die Frage von Ulrike Schommer per WhatsApp.
Habe ich nicht, aber wie gesagt, sind erst ein paar Tage. Bedrohungen würde ich jetzt mal nicht mitrechnen. Das ist immer sehr schwierig, sowas in der heutigen Zeit, im Digitalzeitalter, wirkungsvoll durchzuführen, ohne dabei selber Spuren zu hinterlassen. Also derlei hat es bisher nicht gegeben.
Dann gehen wir mal ein auf das Kernthema des Buches, Thomas Bachs Verhältnis zu Russland. Sie bringen mehrere Beispiele, an denen Sie dieses besondere Verhältnis Thomas Bachs zu Russland, zu Putin beleuchten. Dass die Spiele 2014 in Sotschi stattfinden würden, damals, das war schon vor Thomas Bachs Intronisation ja klar. Sie sagen aber im Buch, wie dann diese Spiele stattgefunden haben. Das erzählt schon etwas über Bachs Verhältnis zu Putin.
In der Tat, also das waren die ersten Spiele unter dem Präsidenten Thomas Bach dann, der 2013 gewählt wurde, 2014 dann die Winterspiele. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und nur noch mit 1936 Berlin vergleichbar, größte von der Opulenz her, von der Propagandashow her, größte Selbstdarstellung, politische Selbstdarstellung der olympischen Geschichte. Und das in einem subtropischen Badeort, der für geschätzt bis zu 50 Milliarden Dollar komplett in einen Wintersportort umgerüstet werden musste. Wenig erstaunlich, dass Putin seine Sommerresidenz da in der Nähe hat. Also eine Veranstaltung, die in praktisch jedem Aspekt, inklusive dem Umweltaspekt, massiv gegen die olympischen Prinzipien verstoßen hat und in der nichtsdestotrotz sich Putin als großer Russenherrscher hat feiern lassen können. Und Thomas Bach hat ihm assistiert bei vielen Gelegenheiten. Es gibt viele Bilder, die die beiden in herzlicher Freundschaft einander zugetan zeigen. Also das IOC hat da nirgendwo interveniert. Nach diesen Spielen hat man dann gesehen, wie wenig das IOC, wie wenig der vom IOC gesteuerte Sport auf diese Spiele geschaut hat. Denn es waren auch die versautesten Spiele der Neuzeit, kann man sagen, chemisch versautesten. Denn die Russen haben mit einem vom Staat gesteuerten Dopingsystem dafür gesorgt, dass sie die meisten Medaillen abräumen. Dazu muss man wissen, dass sie noch bei den Spielen zuvor, 2010, bei den Winterspielen in Vancouver, fast erbärmlich schlecht abgeschnitten haben. Und jetzt sind sie an die Spitze katapultiert worden. Wie ist das passiert? Das ist so passiert, dass der russische Geheimdienst Wege entwickelt hat, die Urinprobenfläschchen so zu öffnen, dass man es nicht sieht. Die sind ja versiegelt. Das ist sehr schwierig. Sowas kriegt nur ein Geheimdienst hin. Die Russen haben es geschafft. Und dann wurde eine versteckte Kammer im Anti-Doping-Labor eingebaut. Und dort wurden nachts die dopingverseuchten Proben der russischen Athleten, die jeweils tags abgegeben worden sind, durch ein Loch in der Wand ausgetauscht gegen Dopingproben von denselben Athleten, die schon Wochen vorher entnommen worden sind und die natürlich sauber waren. Und so wurden dann von den internationalen Analytikern, die in diesen Laboren tätig sind, unbemerkt die richtigen, jeweils dem passenden Sportler zugeordneten Proben mit sauberem Urin geöffnet und getestet. Das ist später aufgeflogen und die Art und Weise, wie das IOC damit umgegangen ist und insbesondere das vom IOC dominierte, die vom IOC dominierte Welt-Anti-Doping-Agentur mit diesen Enthüllungen anfangs umgegangen ist, das spottet jeder Beschreibung und zeigt eigentlich, dass hier eine organisatorische Verbindung in der Landschaft stand, die alles getan hat, um die Russen vor diesem gigantischen Skandal zu schützen.
Ja, wir erinnern uns, die meisten erinnern sich vermutlich noch an diese Berichte von damals. Es klingt ja auch wie in einem Spionagefilm oder ja wie in einem Spielfilm, wie das da offenbar gemacht wurde mit den Dopingproben. Es gab dann ja aber doch auch ein bestimmtes Muster, wie das IOC dann gegen Doping vorgegangen ist und auf dieses Staatsdopingsystem reagiert hat. Wie war das Muster genau? Also die Verantwortung darüber, ob Leute starten dürfen künftig oder nicht, die wird dann den Fachverbänden zugeschoben. Aber es ist auch dort klar, schreiben Sie, da ist zum Beispiel russischer Einfluss immens. Und das hat auch diverse Gründe.
Ja, exakt so ist es. Und zu diesen Gründen zählt natürlich insbesondere ein solcher Fauxpas. Da hat man mal sehr deutlich gesehen, wie wichtig es ist, wenn ich meine eigenen Leute an der Spitze von möglichst vielen Verbänden habe. Denn all diese Verbände haben dann so reagiert, wie auch das IOC reagiert hat. Wir sehen es im Gegenschnitt an der Reaktion des Internationalen Leichtathletikweltverbandes damals, der eben nicht Russland gesteuert war. Dort wurde knallhart reagiert. Da wurde knallhart, ist vielleicht auch übertrieben, aber deutlich härter als in anderen von Russland dominierten Verbänden. Dort wurde ausgeschlossen, wer in irgendeiner Form damit verbunden war mit dem System. Und da hat man im Übrigen auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft dann die Russen zumindest optisch erkennbar so ausgestellt, wie es bei den Olympischen Spielen die einzige Art der Bestrafung war, nämlich ohne Hymne, ohne russische Farben, ohne Flagge. Und im großen Teil des Sports hat sich aber eben nichts geändert, weil dort eben russische Vasallen das Sagen hatten. Und das IOC unter Thomas Bach saß dann schulterzuckend da. Denn in solchen Momenten gibt man die Macht gerne ab, wenn so unangenehme Entscheidungen zu treffen sind. Und sagen dann, naja, wir haben die Rückmeldung gekriegt, die wollen da nichts oder fast nichts tun. Dann sind uns die Hände gebunden, dann müssen wir das so akzeptieren. Also da gibt es ganz viele Tricks, wie ich das mache. Und auch IOC intern hat sich damals, gerade rund um die Spiele in Rio de Janeiro, das waren dann die nächsten Spiele, die es betroffen hat, im Sommer 2016, hat es dann auch ganz massive Verwerfungen gegeben. Und zwar zwischen dem Lager der Athleten und der Athletensprecher damals und dem funktionärsgesteuerten IOC von Thomas Bach. Also da sind auch viele Dinge kaputt gegangen innerhalb des IOC, aber Obersticht unter. Es sind dann Leute einfach verschwunden aus der olympischen Laufbahn und durch neue Leute ersetzt worden.
Thomas Kistner ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Putins Oligarch, Oligarch mit Y geschrieben, Untertitel wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Wir haben einige Hörerfragen, wir wollen eine nächste hören.
Ich frage mich, ist es momentan überhaupt denkbar, große sportliche Events ohne einseitige politische Einflussnahme durchzuführen? Was müsste sich ändern? Was meint der Autor dazu?
Große Frage, trotzdem die Bitte um eine kurze Antwort, weil wir haben einige Hörerfragen anliegen.
Also die Frage ist, weist schon in die richtige Richtung. Es ist völlig ausgeschlossen, Olympische Spiele ohne eine große politische Agenda dahinter zu haben. Nur kurz, Paris scheint auf den ersten Paris jetzt im Sommer als Austragungsort der Sommerspiele, erscheint hier unverdächtig. Was soll da groß politisch sein? Paris ist höchst politisch. Staatspräsident Macron versucht den Sport gerade ins Land zu ziehen, aus der Schweiz weg nach Frankreich, versucht sogar ein Steuerparadies für den Sport und für Sportfunktionäre dort zu schaffen. Da ist ihm das Verwaltungsgericht, das oberste Verfassungsgericht kürzlich dazwischen gegrätscht. Und auch hier werden wir einen Regelbruch sehen, wenn die Spiele losgehen. Denn da ist vorgesehen zumindest, dass die Winterspiele 2030 ebenfalls an Frankreich vergeben werden. Also in Frankreich werden weitere Spiele nach Frankreich vergeben. Es geht gar nicht politischer, als es im IOC, im Olymp derzeit zugeht.
Wir hören eine nächste Frage.
Welche Rolle spielt das Geld für Thomas Bach und seine nähere Umgebung? Was erhalten diese Leute direkt und eventuell indirekt?
Also der hauptamtliche Apparat, Thomas Bach ist ja ein gewählter Präsident, der hauptamtliche Apparat der Direktoren, auch seiner Sprecher, beispielsweise nur sein deutscher Sprecher, der früher beim Sportinformationsdienst Kernerarbeiten geleistet hat, dann Sprecher beim Deutschen Olympischen Sportbund war. Der steht für das Jahr 22, meine ich, mit summa summarum, alles inklusive, rund knapp 600.000 Dollar zu Buche. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist beinahe doppelt so viel, wie der deutsche Bundeskanzler verdient. Einfach nur als deutscher Sprecher von Thomas Bach. Die 20 Direktoren unter dem Generaldirektor Christoph de Kepper, der allein mit über 1,5 Millionen notiert wird, liegen bei etwa 12 Millionen Dollar. Und das ist, wenn man es hochrechnet auf eine komplette Olympiade, also auf die 4 Jahre, sind das rund 50 Millionen Dollar. Und das ist die Summe, die einzelne olympische Verbände schon erhalten für genau diese olympische Olympiade, für diese olympische Zeit von 4 Jahren zwischen den Spielen. Also die sind, vorsichtig gesagt, fürstlich bezahlt, diese Leute.
Aber Sie haben ja also den Werdegang Thomas Bachs verfolgt. Würden Sie denn sagen, dass das Geld das Dominierende ist? Oder geht es ja auch einfach um dieses Streben nach Macht? Was dominiert bei ihm? Was würden Sie sagen nach Ihren Recherchen?
Also zum einen gibt es keine Macht ohne Geld. Die Frage ist immer, brauche ich das Geld für, um meinen Reichtum zu mehren, meinen Wohlstand zu mehren, oder brauche ich es aus Machtgründen? Also das lässt sich ja schwer voneinander trennen. Ein armer Schlucker mit, was weiß ich, 2000 Euro Monatseinkommen, der hat auch keine Macht. Das gehört zusammen und ich denke, es ist sehr gut und sehr klar aus meiner Perspektive über Jahrzehnte hinweg, ich begleite das Ganze ja eng, auch bei den Veranstaltungen, auch bei Olympischen Spielen, ist natürlich die Macht ein gigantischer Faktor, sehe ich nicht nur bei Thomas Bach, sondern bei fast allen der großen Sportfunktionäre. Man muss jetzt zum einen sehen, im Sport kann ich anders Karriere machen als in politischen Ämtern, die viel mehr öffentlich ausgestellt sind. Im Sport muss ich ins System passen, dann werde ich nach oben durchgereicht. Das ist ein bisschen so, wie mittlerweile bei uns ja auch hierzulande die Parteikarrieren ablaufen. Ja? Also ich muss nicht mehr unbedingt vor Substanz platzen, also wirklich mit hohem Bildungsgrad, mit hohem Wissen, Fachwissen in bestimmten Bereichen ausgestattet sein, sondern wenn ich mich in der Partei gut nach oben bewege,
durch Gönner, durch Günstlingswirtschaft und so weiter, durch politische Willfährigkeit im Zweifelsfall auch, dann komme ich sehr schnell nach oben. Das sehen wir bei uns, das sehen wir in anderen Ländern. Ich rede es nur vom Westen. Und im Sport ist das seit Jahren gang und gäbe. Und wenn ich so nach oben komme und eigentlich grundsätzlich, das ist ja bei Sportfunktionären klar erkennbar, keiner bin, der jetzt wirklich in der Lage wäre, ein Unternehmen zu führen oder eine hohe politische Position auszuüben, all diese Dinge, aber ich bin eben auf dem Ticket des Sports nach oben gereist und plötzlich steht mir die Welt offen, weil ich jetzt als Präsident erlebe, wie ich bei der Queen, wie ich beim Papst, wie ich bei Präsidenten und Könige ein- und ausmarschiere, wie die, wenn sie Spiele wollen oder wenn sie Fußballweltmeisterschaften wollen, sogar zu mir kommen und dort den Kratzfuß machen. Ja, also dort zu mir kommen und mich um irgendetwas bitten, das ich eben vergeben kann als Sportpräsident, weil diese Bedeutung hat Olympia, diese Bedeutung hat die Fußballweltmeisterschaft, dann macht das natürlich was mit einem. Wenn ich permanent mit Blaulicht unterwegs bin, mit Polizeieskorte, egal wo ich bin, in dicken Limousinen, Fünf-Sterne-Hotels, First Class, Privatjets und so weiter, das macht ganz, ganz viel aus. Und ich habe eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen niemanden in dieser Welt erlebt, der davon dann freiwillig lassen wollte am Ende.
Wie schwierig das ist, aufzubegehren in einem solchen System. Damit befasst sich die Frage von Inge Käufer aus Saarbrücken. Sie hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Es ist ja bei vielen bekannt, schreibt Inge Käufer, dass nicht nur Bach bestechlich ist. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Behauptung zu belegen ist. Frau Käufer schreibt das hier. Er will Macht und hat sie. Was ist mit Sportlern, die dagegen demonstrieren könnten oder gar streiken? Fehlt es da an kritischen Stimmen bei den Sportlern? Oder wollen die Sportler gar keine derartigen Aktionen? Die Frage unserer Hörerin Inge Käufer.
Ja, die Frage muss man vielleicht in zwei Teile teilen. Zum einen hat das IOC natürlich den Vorteil, dass die Sportler, über die es herrscht, und die ihm durchaus gefährlich werden könnten, die sogar im Grunde genommen das Ganze stoppen könnten, ja? Denn es sind nur die Athleten, die die Spiele austragen. Gehen die Athleten nicht nach Paris, sind die Spiele tot, ist das IOC tot, fertig. Ja? Also prinzipiell so einfach ist es. Das ist die Macht, die die Sportler haben. Funktionäre braucht man nicht, Sportler braucht man schon. Aber da ist zum einen das Problem, dass das natürlich Sportler weltweit sind. Und so kritisch Sportler aus dem Westen auf die Dinge schauen und so klar sie es teilweise auch benennen, die Fehlentwicklung gerade im Dopingbereich und so weiter, so wenig nützt das, solange da nicht zumindest eine große Mehrheit mitzieht. Wir müssen sehen, Sportler aus anderen Ländern, aus Diktaturen, aus Autokratien sind von Haus aus anders sozialisiert. Die haben gar nicht den Widerspruchsgeist. Den es braucht, um auch nur auf die Idee zu kommen, gegen irgendein System sich aufzulehnen. Die sind voll und ganz in der Hand und sind gesteuert von ihren nationalen Verbänden, die natürlich dann auch entsprechend ausstaffiert sind, weil sie eben aus einer Autokratie stammen. Und denen liegt das ziemlich fern. Das ist also ein großes Problem, diesen großen Teil, wenn wir die Welt betrachten, ist es ja ein großer Teil, wirklich anzusprechen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass selbst im Westen unterschiedliche Denkweisen da vorherrschen. Das ist teilweise auch sportimmanent. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden nicht von Freizeitsportlern. Wir würden das vielleicht hier im Tennisverein oder sonst oder im Fußballverein anders handhaben, wenn da irgendjemand ist, der praktisch den ganzen Laden gegen die Wand fährt oder zur Selbstshow macht. Da können wir es tun. Da gehen wir einfach einen Ort weiter und machen da weiter. Hier ist es so, es geht in einem Sportlerleben, gibt es nichts Größeres als die Olympischen Spiele. Und wer daran teilnimmt, geht in der Regel in einen Tunnel, der schwört allen anderen Dingen ab, der bereitet sich Tag und Nacht darauf vor, der ist voll und ganz darauf ausgerichtet. Und der müsste dann die Entscheidung treffen, zu sagen, einerseits will ich nichts dringlicher im Leben, als dahin zu gehen. Viele geben dafür, würden dafür sogar Jahre ihres Lebens geben, gibt es regelmäßig Umfragen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, so nicht. An so einem System nehme ich nicht teil. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen stehen wir immer vor dem Phänomen, dass es sehr viele gibt, die das ablehnen, aber eben verbal und nichts unternehmen. Und davon kann das IOC sehr gut leben.
Monika Bücker hat uns geschrieben an E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, @sr.de. Sieht Thomas Kistner einen Zusammenhang zwischen der Austragungsstätte in Paris und den Interessen Putins? Die Frage von Monika Bücker.
Nein. Es ist natürlich so, wir müssen immer sehen, wann diese Entscheidungen gefällt werden. Und es ist natürlich auch so, dass Wladimir Putin, dass seine Macht, sein langer Arm natürlich nicht dahin reicht, jetzt immer die Spiele irgendwohin nach Russland zu expedieren. Und das kann das Interesse auch nicht sein, denn umgekehrt ist es ja so, das wäre ein Pyrrhussieg. Stellen Sie sich vor, die Spiele 2036 sind dann die nächsten, die vergeben werden, Sommerspiele. Die würden wieder in Moskau landen. Das sieht einfach komisch aus. Da würden auch innerhalb der politischen Weltgemeinde einige sagen: Hör mal, Wladimir, so dicke musst du es auch nicht auftragen. Jetzt halt mal die Füße still, vielleicht 44 oder so. Das fällt dann zumindest weniger auf. Also das Interesse ist ja nicht da. Im Gegenteil, es war schon in Sotschi. Man hat diese Spiele für so wichtig gehalten, dass man sogar diesen gigantischen Staatsdopingbetrug begangen hat. Da sieht man auch die Bedeutung, die die Spiele für ein Land hat. Man macht wirklich alles, bescheißt die anderen, geht mit geheimdienstlicher Akribie vor. Dann hat Putin die Fußball-WM 2018 gehabt im Lande. Also die Einserjahre waren die Putin-Spiele-Jahre im Fußball, im Olymp, also den größten Weltsportereignissen, die es gibt. Und man hätte, wenn man ein gutes Verhältnis beibehalten hätte zum IOC, natürlich einen neuen Anlauf genommen, vielleicht in den 40er Jahren. Das passt dann, das ist dann immer noch sehr, sehr viel. Aber das Verhältnis ist natürlich zerbrochen zwischen Bach und Putin. Und das ist spätestens erkennbar geworden in den Monaten nach Beginn des Ukraine-Krieges. Der Druck auf Thomas Bach, aufs IOC, ist einfach zu groß geworden, als dass man sich jetzt hier nochmal fürsorglich um die Russen hat kümmern können. Man hat trotzdem versucht, alles Mögliche zu machen. Aber für Putin war das nicht genug. Jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Begriff Oligarch. Wir wissen, wie Putin in seiner Welt mit seinen russischen Oligarchen umgegangen ist, nämlich gnadenlos. Er lässt sie dann fallen. Und diejenigen, die Glück haben, werden nur fallen gelassen. Es passiert nichts Schlimmeres. Und in der Sportwelt ist es eben auch so, dass ein Bruch entsteht. Und dass ihr jetzt Russland unter Putin mittlerweile an einer Art von Gegenspielen arbeitet.
Wir hören an die nächste Frage.
Mordaschow war der wichtigste oder einer der wichtigsten Großaktionäre auf der einen Seite. Heute bei TUI ist es noch gleichzeitig aber der wichtigste oder mit der wichtigste Oligarch Putins. Das wiederum ist auch Thomas Bach. Jetzt habe ich vor einiger Zeit gelesen, dass sich Mordaschow von Putin abgewandt hat. Mindestens zum Teil waren es die Sanktionen des Westens, die ihn dazu bewogen haben oder sonstige Gründe.
Herr Kistner, bitte.
Also ich bin jetzt nicht beschlagen genug in diesen Bereichen, dass ich mich jetzt um die wahrhaftigen Oligarchen und ihre Geschäfte kümmern konnte, so beschlagen, um da jetzt eine Aussage zu treffen. Also grundsätzlich ist es so, wir müssen da tatsächlich immer drauf schauen, was übermittelt wird. Hat sich einer wirklich abgewandt von Putin? Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll, sich von einem als in dieser Zeit als russischer Oligarch abzuwenden, ohne mit schlimmsten Konsequenzen rechnen zu müssen. In der Regel ist es umgekehrt. Putin lässt einen fallen. Also was hier im speziellen Falle das Problem ist, lasse ich viele Probleme denken, angefangen von Finanzierungsfragen. Aber das kann ich wirklich nicht beantworten. Und die Rolle des IOC in dem Ganzen kenne ich nicht. Also es passt in diese turbulente Gesamtgemengelage, aber hier muss man sicherlich wirklich aufpassen, um klar zu erkennen, was wirklich passiert, wer gegen wen ist und wer nur zum Schein gegen jemanden
Dann
ist.
Lassen Sie uns nochmal auf Ihre Recherchen schauen. Thomas Bach, schreiben Sie, hat zwei sportpolitische Ziehväter, Antonio Samaranch und Horst Dassler. Samaranch kennen wir auch als Nicht-Sportinteressierte natürlich aus den Nachrichten und der Name ist uns im Begriff. Er wird Anfang der 80er zum IOC-Präsidenten gewählt. Was mir nicht so klar war, ist, wie massiv die russische Hilfe war, über die Sie da schreiben. Wie kommt es denn zu dieser Russlandverbindung Samaranch?
Na, Samaranch war zunächst ein Politiker in Spanien und getreuer Gefolgsmann von dem Diktator Francisco Franco. Also er hat ihn fast angehimmelt, hat dann enge Kontakte auch zur Familie gehabt und als Franco dann starb, Mitte der 70er Jahre war Samaranch politisch tot in Spanien. Da ist dann die Demokratie eingezogen mit einigen Geburtsschwierigkeiten. Und das Volk hat sich in Katalonien, in seiner Heimat, Samaranch ist ja gebürtiger Barcelonese, abgewandt, hat ihn regelrecht aus dem Gouverneurspalast gejagt und er musste sich politisch irgendwo im Ausland neu erfinden. Und Samaranch war zu der Zeit schon im IOC. Er hat sich dann auf den Botschafterposten in die Sowjetunion setzen lassen. Und die Regierung damals war dann auch ganz glücklich damit. Da kann er nichts anrichten. Das war nicht groß im Interesse der jungen Demokratie. Er ist dann nach Moskau gegangen und hat dort sehr schnell die Kunst des Fädenknüpfens fortgesetzt. Er wurde dann aber dort auch vom KGB dabei beobachtet, wie er intensiv Kunstschätze in der Sowjetunion eingesammelt hat. Er war da also in so einem Künstlerkreis in Moskau immer wieder zugange. Und der KGB, also der russische Geheimdienst damals, hat natürlich alles beobachtet und hat ihn dabei ertappt. So ist es dokumentiert, so ist es auch seit vielen Jahren von ehemaligen russischen KGB-Leuten und auch von Schriftstellern berichtet worden. Auch zu Samaranchs Lebzeiten. Er hat das zwar immer abgestritten, ist dagegen aber nicht irgendwie wirkungsvoll vorgegangen. Und die haben ihn dann einfach vor die Alternative gestellt, haben gesagt, pass mal auf, wir haben dich da geschnappt, wie du Kunstgegenstände aus dem Land schmuggelst. Das ist streng verboten. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das publik, ist deine Karriere natürlich als Spitzendiplomat beendet, oder wir arbeiten zusammen. Samaranch hat dann nach Aktenlage die andere Option gewählt. Der Eindruck bestätigt sich dann auch in den folgenden 21 Jahren an der Spitze des IOC, dass er engstens mit den Russen verbunden war. Und dann haben die Russen, die Sowjets damals, bei den am Vorabend der Spiele in Moskau 1980 dafür gesorgt, mit massivem Druck, da wurden also beispielsweise dann auch, damals war das üblich, Telegramme, Telefaxe an die ganzen Bruderstaaten verschickt, dass also bitteschön der Kandidat Samaranch im Sinne Moskaus gewählt werden soll. Und Samaranch ist dann damals auch in einem höchst trüben Verfahren zum Präsidenten gewählt worden. Sein Vorgänger Lord Killenin hat gleich nach der Wahl von Bestechung offen gesprochen, gesagt, er hat gedacht, das Amt sollte nicht käuflich sein. Und die treibenden Kräfte hinter dieser Ernennung zum IOC-Präsidenten waren eben die Sowjets auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Horst Dassler, der damalige eigentliche Chef hinter dem Weltsport, der Sohn des Adidas-Gründers, der praktisch bis heute so als so eine Art Erfinder der modernen Sportkorruption gilt. Und die beiden haben dann die olympische Welt auch im Rekordtempo umgekrempelt. Und Samaranch musste dann erst 21 Jahre später, 2001, aus dem Amt scheiden. Hätte liebend gerne noch weitergemacht, war da 81. Aber er musste gehen, wegen der Salt Lake City-Affäre war der politische Druck aus Amerika zu groß. Also er musste abtreten. Und wo hat er das gemacht? In einer kompletten Festwoche in Moskau nochmal zu seinen Ehren ist er dann auch abgetreten. Und hatte kurz 2007 nochmal ein Comeback, also als Ehrenpräsident mächtig für Sochi in der Nacht vor der Wahl die Werbetrommel gerührt hat.
Und wenn Sie sagen, das sind die Ziehväter Thomas Bachs, dann war das in Ihren Augen sozusagen also ein lange so gehegter Plan, Thomas Bach in diese Position zu bringen, auch von diesen beiden Menschen. Kann man das so sagen?
Das kann man zumindest so annehmen, denn Horst Dassler ist sehr früh verstorben, 1987. Aber er hat alles aufgestellt in seinem relativ kurzen Leben mit unglaublicher Energie und Macht. Also wäre der FIFA-Präsident Sepp Blatter nicht 2016 ersetzt worden im Zuge einer anderen Korruptionsaffäre durch einen Schweizer Nachfolger, dann hätten wir bis heute in den beiden großen Weltsportverbänden Geschöpfe der Dasslerschen Sportpolitik an der Spitze. Thomas Bach wurde die rechte Hand als ganz junger Anwalt von Horst Dassler und wurde von Dassler auch in seine sogenannte sportpolitische Gruppe integriert. Das sind die Leute, die sich mit heiklen sportpolitischen Fragen auseinandergesetzt haben. In Stasi-Akten ist auch dokumentiert, dass diese Gruppe massiv korrupt auf Funktionärswahlen in den verschiedenen Verbänden eingewirkt haben sollen. Und er war auch gleich ein Liebling von Samaranch, der ihn dann als jungen Mann ins IOC geholt hat. Und nach wenigen Jahren, ich glaube nach 3 Jahren bereits, auch in den Vorstand, in seinen IOC-Vorstand expediert hat. Also Thomas Bach war ein Zögling, ein enger Zögling dieser beiden Leute. Und wenn Sie jetzt auf eine Art Masterplan ansprechen, auch da gibt es sogar eine klare Aussage, dass es so etwas gegeben haben soll. Das hat der kuwaitische Mitglied Ahmed Al-Sabah uns erzählt. Im Jahr 2013, kurz vor der Kür von Thomas Bach, hat er sogar in die Kamera gesagt, er war damals praktisch der einflussreichste Funktionär in der olympischen Welt, Al-Sabah, es gibt eine Verabredung seit 12 Jahren, dass Thomas Bach der nächste Präsident werden soll. Und wir sind sicher, dass auch er sich dann an seine Verpflichtung halten wird, wenn er Präsident ist. Also das ist eine klare Aussage. Mhm. Thomas Bach hat sich davon distanziert, hat sich aber, wie er sich von allem distanziert, aber er ist nicht in irgendeiner Form gegen Al-Sabah vorgegangen. Ganz im Gegenteil, Al-Sabah war sein größter Stimmlieferant innerhalb des IOC bei der Wahl.
Es gibt auch Fragen unserer Hörer zu Horst Dassler und seiner Rolle. Martin Rees hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Thomas Kistner die Verbindung zu Horst Dassler erläutern? Haben wir ja. Aber jetzt der zweite Teil. Und erklären, was das mit der Firma ISL und der Vermarktung der Spiele zu tun hat. Kann man darauf eine kurze Antwort geben, wie dieses ISL-System, nenne ich es mal, von Horst Dassler erfunden hat, wie das funktioniert hat und warum das so anfällig für Korruption ist?
Kann man relativ kurz machen. Die ISL hat Horst Dassler Anfang der 80er Jahre gegründet. Übrigens auf den Trümmern der Agentur, der Steuervermeidungsagentur, die damals der Manager von Franz Beckenbauer aufgezogen hat in der Schweiz, Robert Schwan. Und diese Agentur hat war so eng dran an den von Dassler gesteuerten Sportfunktionären, dass diese Agentur immer wieder den Zuschlag für die Rechtevermarktung bekommen hat. Also die Sportverbände geben ihre Rechte an irgendwelche Agenturen, die sie dann vermarkten, sowohl die Fernsehrechte als auch die Sponsorrechte. Da geht es also um viele, viele Millionen, mittlerweile auch um Milliarden. Und wenn ich das intern immer wieder an eine Firma vergebe, und im Hintergrund ein Kickback-Programm laufen habe. Das heißt also, ich kaufe die Rechte zu einem günstigen Preis von irgendeinem Sportverband ein, zahle hintenrum schwarz in irgendwelche Offshore-Geldparadiese auf die Konten von bestimmten Spitzenfunktionären Millionen zurück. Dann bekomme ich immer wieder die Rechte. Und zwar egal, ob mein Konkurrent, es gibt ja nicht nur die ESL auf dem Markt, sondern viele andere globale Sportagenturen, selbst wenn die doppelt so viel bieten, kriege ich die Rechte und zahle hintenrum Kickback an die Funktionäre. Und so verdienen wir alle. Die Agentur verdient, weil sie weniger Geld einsetzen muss und natürlich mehr erlöst beim Weiterverkauf. Und die Funktionäre haben selber was für diese Entscheidung, weil sie fürstlich belohnt werden. Als die ISL zusammengebrochen ist, 2001 bankrott ging, hat die Schweizer Strafjustiz ermittelt, dass sie allein zwischen 89 und 99 mindestens 141 Millionen Schweizer Franken an Schmiergeld ausgeschüttet hat.
Die Frage unseres Hörers Christian Welter aus Luxemburg leitet gewissermaßen unsere letzte Runde rein, in der wir ja ein bisschen in die Zukunft gucken. Er fragt, ist Herr Bach nicht nur ein Zahnrad, wenn auch ein größeres Zahnrad in einem System, das seit vielen Jahrzehnten so beim IOC funktioniert und wahrscheinlich auch noch nach Bach so weiter funktionieren wird? Die Frage von Christian Welter aus Luxemburg.
Also wenn man im Bild des Zahnrads bleiben will, dann kann man sich es vielleicht so vorstellen, dass man vom kleinen zum großen Zahnrad wird und am Ende als derjenige über dem Ganzen thront, der dieses Zahnradwerk bewegt, also der Uhrmachermeister am Ende. Und so lässt es vielleicht am besten darstellen. Man wird vom kleinen Zahnrad zum großen Zahnrad. Je besser man reinpasst in das Ganze, umso schneller geht es nach oben. Und am Ende ist man selber der Uhrmacher, der den Takt vorgibt.
Ein Blick auf den Uhrmacher, ein Blick ins kommende Jahr 2025 müsste Thomas Bach eigentlich den Thron räumen, schreiben Sie. Die präsidiale Amtszeit ist begrenzt. Jetzt will man aber, dass er länger bleibt.
Ja, das wollen natürlich seine seine Ängsten. Es hat einen Vorstoß gegeben in Mumbai in Indien bei der letzten Session, ich war selber dabei. Da haben ein paar Hintersassen aus Djibouti, aus Algerien, aus Paraguay, aus der Dominikanischen Republik, also aus großen Sportnationen, sage ich mal, den Vorstoß gewagt. Wir brauchen Thomas Bach weiter, wir können ihn nicht 2025 ziehen lassen und das in Tönen, die man wirklich nur aus Diktaturen kennt, also bis hin zu "Ich liebe Sie, Herr Präsident", wurde da geflötet. Also ein klar orchestrierter Auftritt. Und daraus erwachsen ist der Vorstoß, dass man jetzt in Paris versuchen will, die Olympische Charta, die ja diese Amtszeitbegrenzung vorschreibt, zu brechen, eine neue Regel einzuführen, eine Lex Thomas Bach, dass er mindestens weitere 4 Jahre im Amt verbleiben kann.
Aber die Zukunft,
so läuft das.
Es klingt ein bisschen, ernüchternd. Aber was ist mit der Zukunft dieses Konzerns, wie Sie ihn nennen? Sie schreiben, er badet noch im Geld. Man befürchtet aber auch da große Veränderungen. Die Fernseherlöse stehen global unter Druck. Man fürchtet eine Schrumpfkur. Was ist das Gegenmittel, was man da auf der Agenda hat? Sie schreiben, eine noch radikalere Kommerzialisierung. Worin wird die bestehen?
Die besteht unter anderem darin, dass man zum Beispiel jetzt für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles 5 neue Sportarten aufgenommen hat. Vor allem natürlich Sportarten, die bei den Amerikanern sehr beliebt sind. Also Lacrosse zum Beispiel. Ich bin mir sicher, dass eine hohe Prozentzahl an Hörern davon noch nichts gehört hat. Auch ich als Sportjournalist habe mich erstmal kundig machen müssen, was das ist. American Football und ein paar andere Sachen mehr. Also man geht jetzt immer mehr auf die Wünsche der Veranstalter ein, damit es da fernsehkompatibel ist, damit die, in dem Fall die US-Sender, genügend Geld zahlen, weil sie eben auch bestimmte Sportarten nur vermitteln können. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite brechen die Erlöse insgesamt weg, weil sich das Nutzerverhalten geändert hat. Ja, die jungen Leute, die schauen ganz anders Sport, schauen ganz anders Fernsehen, als wir das noch getan haben. Die schauen sich auch keine 90 Minuten langen Fußballspiele mehr an, sondern die schauen auf die Highlights. Da ist so ein Spiel in 4-5 Minuten durch. Und sie haben trotzdem alles Wichtige mitgekriegt. Also die Erlöse in diesen Bereichen, die brechen ein. Wir sehen es auch im Fußball. Wir sehen es unter anderem jetzt auch in der deutschen Fußballliga. Es wird zum ersten Mal weniger geben als bisher, immer mehr und mehr und mehr in jeder Runde. Und das sind gigantische Herausforderungen, weil der Sport ja gar nicht so aufgestellt ist, dass man ihn zurückdrehen kann. Und dann kommt dazu, dass der große Gegenspieler Putin jetzt mit diversen neuen Spielformen dem IOC zu Leibe rückt. Friendship Games, BRICS-Spiele, Future Games. Und wenn da dann das erste Mal die Athleten, die Teilnehmer auch bezahlt werden mit Prämien, denn das gibt es ja bei den Olympischen Spielen nicht, dann droht die große Zerreißprobe. Dann werden solche Spiele, die von Putin und seinen Genossen veranstaltet werden, dann werden die richtig attraktiv. Und das IOC würde sich natürlich im Kern verändern müssen, wenn es plötzlich Prämien auszahlt.
Es stehen ja beim IOC, Sie haben es ja angedeutet, das Nutzerverhalten sich ändert, auch neue Sportarten auf dem Programm. Noch kurz die Frage zum Schluss. Unter anderem will man sich auch Computerspielen zuwenden, um die Jugend der Welt künftig noch zu erreichen. Ist das korrekt? Computerspiele werden möglicherweise olympisch?
Das ist richtig. Es gibt eine Kommission, die das prüfen soll. Das hat Thomas Bach in Mumbai zur großen Überraschung fast aller Mitglieder angekündigt. Also so läuft das dann auch, dass die dann bei den Reden aus dem Halbschlaf hochschrecken, weil sie plötzlich hören, was hat er erzählt? Computerspiele sollen olympisch werden. Wir haben hier beispielsweise auch so ein richtiges Problem mit den olympischen Werten, den sogenannten olympischen Werten. Denn die Spiele, die interessant sind bei den jungen Leuten, und dies alleine dann wirklich zu olympisieren, also zu vergolden, gäbe, weil sie attraktiv sind bei den jungen Leuten. Das sind natürlich sehr viele Ballerspiele dabei, wie man so schön sagen. Also Spiele, in denen sich alles wiederfindet, nur nicht die olympischen Werte von Gleichheit, von Humanität und so weiter und so fort. Da wird rumgeknallt und rumgeschossen. Das kann man machen am Computer, ist kein Problem. Mhm. Aber das Ganze dann mit olympischen Noten zu verbinden, wird mehr als schwer.
Und wenn mein Kind dann irgendwann eine Goldmedaille in Counter-Strike erreichen genau. will, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Herr Kistner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach München. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Gerne, hat Spaß gemacht. Schönen Sonntag.
Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Das ist der Titel des Buches. Kommende Woche geht's bei uns um Narzissmus. Pablo Hagemeyer stellt sein Buch vor, hör auf mit der Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen. Hagemeyer ist Psychotherapeut, selbst bekennender Narzisst und er gibt uns einen Einblick in die ambivalente Wirkung narzisstischer Muster. Er hat nicht nur Hinweise für uns alle, wie wir mit Narzissten umgehen können, zum Beispiel auf der Arbeit. Er sagt auch, was Narzissmus eben mit Selbstsabotage zu tun hat und wie man das überwinden kann. Spannendes Thema. Sie können jetzt übrigens schon Ihre Fragen stellen für kommende Woche unter WhatsApp 0681 65 100. Gerne da auch eine Sprachnachricht oder natürlich auch über E-Mail. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Dort können Sie unseren Podcast Fragen an den Autor abonnieren, wenn Sie keine Folge verpassen wollen. Und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Kehlmanns Helden. Oskar ist 15, sein Vater Daniel 49. Wenn Oskar nicht zur Schule geht, ist er im Sportstudio und am Klavier. Er streamt und zockt. Später will er Schauspieler werden. Daniel ist ein weltbekannter Schriftsteller. Sein Roman Die Vermessung der Welt ist eines der erfolgreichsten deutschen Werke der Nachkriegszeit. Er steht auf klassische Musik, Franz Schubert zum Beispiel, und er hat das Drehbuch zur ARD-Serie Kafka geschrieben. In diesem Podcast lässt der eine den anderen an seinen Helden teilhaben. Sie sprechen über Filme, Bücher, Trends, über Kafkas Albträume und Best of Mr. Beast. Es erwartet Sie also ein spannendes Vater-Sohn-Gespräch, Kultur- und Serientipps inklusive. Es wird intim, aufschlussreich, lustig. Alle 6 Folgen von Kehlmanns Helden gibt es in der ARD-Audiothek.